Hallo Leute, willkommen zurück zu unserem Podcast Team Werkstatt. Heute wieder im Werkstattstudio von der Firma Fabula Film und Fabuka. Es sieht hier heute wieder relativ normal aus. Wir haben neulich hier erst die Eröffnungsfeier gefeiert.
Ey, das ging aber richtig ab hier, ne?
Ja, also das war
eine geile Party, muss man sagen.
Adnan war nicht dabei, er war da auch noch im Urlaub tatsächlich. Ja, also Adnan ist heute wieder dabei. Unser Werkstattmeister Robin ist da.
Jawohl, hallo zusammen.
Mein Bruder Aljoscha.
Hallo, herzlich willkommen zur Folge Nummer 19.
Und der andere Bruder, Cedric, ist auch wieder da, wie immer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zuhört, ne?
Ja.
Zuseht.
Und zuseht, zuhört, alles gleichzeitig.
Josh, stell dich jetzt mal kurz vor, was...
Ja, wir haben wieder drei interessante Fälle. Ich zu einem Opel Vectra war das, glaube ich, ne? Vectra?
Signum.
Signum? Nee, Opel Signum? Signum. Ja. Opel Signum, genau. Ja, ich habe schon...
Ich wusste nicht, worum es geht, aber bei Opel weiß ich...
Albträume von dem Auto teilweise, deswegen passt das jetzt schon ganz gut. Adnan erzählt was zu einem Alfa Romeo. Da war ein Problem im Fahrwerk. Und Robin hat nochmal ein kleines, ja, einfach nochmal Reminder, Erklärung, ein bisschen nochmal mit bei zu dem Thema Haldex bei VW.
Genau.
Und ich erzähle, was mir so einfällt.
Was? Du erzählst, was dir so einfällt? Also nix.
Geschwisterliebe muss so schön sein.
Ich fange direkt an. Also wir hatten jetzt die Tage in Opel Signum bei uns. Da haben wir auch bei YouTube ein bisschen was zu gemacht. Er hatte ein Problem mit der Kraftstoffpumpe. Könnt ihr aber auf dem Autodoktoren-Kanal gucken. Da hatte Robin sich tief mit reingehangen. Aber wir haben da schon so einiges bei dem Auto gehabt. Also der Wagen ist jetzt... Zum Glück relativ lange nicht mehr bei uns gewesen, muss man sagen. Also ich glaube, der war das letzte Mal 22 bei uns.
Der Marco hat damals auch den ganzen Motor gemacht.
Nee, ich mit
Kolben und du hast
den Motor gemacht.
Ja, alles raus.
Komplett,
ne?
Ich habe mich so gefreut, wenn ich das Auto gesehen habe. Keine Tropfen Öl.
Der war, das hast du wirklich super gemacht. Ja, aber davor hatten wir schon Probleme mit der Kraftstoffpumpe. Da haben wir auch schon mal ein YouTube-Video drüber gehabt.
Hochdruckpumpe, das ist diese, mehrfach.
Mit der Hochdruckpumpe. Da gibt es so Probleme mit so kleinen Ventilchen drin. Das ist aber schon ewig her, ne?
Die haben
mit so Membranen oder sowas.
Unfassbares Geld in dieses Auto versenkt.
Ja, und immer weiter und immer weiter.
Ganz
ne?
schlimm, ganz schlimm.
Aber
super nette Leute.
Super nette Leute. Auch eigentlich tolles Auto. Und ich muss sagen, der war jetzt wirklich, wirklich lange nicht mehr bei uns. Ist auch viel damit gefahren. Und jetzt sind die Kunden noch an dem Punkt angekommen, wo die tatsächlich gesagt haben, jetzt reicht's, wir machen jetzt nicht mehr weiter. Wir wollen mit dem Auto jetzt noch einmal in Urlaub fahren. Wir gucken uns aber schon nach einem... Jetzt hast du beide offen. Der Robin hat gerade die Flaschen geöffnet und hat beim Öffnen der Flasche die andere Flasche ebenfalls mit aufgemacht.
Ja, passiert.
Das kann man auch nur als Deutscher, ne?
Ja.
Beide Flaschen gleichzeitig öffnen.
Ja.
Das ist eine Maschine. Die wollen jetzt noch einmal mit dem Wagen in Urlaub fahren, gucken sich schon nach einem neuen Auto um, aber der muss jetzt halt noch einmal rennen. Und dann haben wir den Tank ausgebaut, haben dann beim Tankausbau oder nach dem Tankausbau dann festgestellt, dass die Kraftstoffpumpe tatsächlich komplett ersetzt werden musste. Normalerweise kann man nur die Pumpe tatsächlich im Tank selber ersetzen mit den Schläuchen zu der Entnahmestelle. Bei dem war es aber so, dass durch die ganzen Jahre, durch Korrosion und Frost, der da unten am Tank halt auch entstanden ist, das Ding komplett weggebröckelt war, sodass tatsächlich dann jetzt keine andere Wahl war, als die Kraftstoffpumpe komplett zu machen. Dann haben wir noch
Hast
mal
du schon gesagt, was das Problem war überhaupt mit dem Auto?
Könnt ihr auf den Autodoktor-Kanal gucken.
Achso, okay, gut. Ja.
Also gut, wir können es auch noch mal ganz kurz einwerfen. Ja, die Kraftstoffpumpe war kaputt, der hat kein Gas mehr angenommen. Deswegen muss die Kraftstoffpumpe
die sind liegen geblieben. Ich glaube,
ja,
die
sind liegen geblieben.
Ich glaube, ich habe nämlich immer das Gefühl, dass wenn Kunden mit ihrem Auto liegen bleiben, dass wir, auch wenn die vorher schon viel repariert haben, dass dann der Moment ist, wo sie sagen, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Weil dieses Gefühl, glaube ich, richtig beschissen ist. Und Gott sei Dank noch nicht passiert.
Mhm. Standen auch wieder Ewigkeiten irgendwo, bis die abgeschleppt wurden.
In der Baustelle, glaube ich, sogar
auch. Ja, aber richtig.
Die kommen auch irgendwie immer nur mit dem Auto auf dem Abschlepper. Also die sind all die Jahre immer auf dem Abschlepper gekommen.
Ja, stimmt natürlich. Die haben schon, aber immer, ja, stimmt, mit dem Motor auch, ne?
Immer.
Bei
dem Motor
auch. Aber der ist, glaube ich, nicht
bei der Kraftstoffpumpe auch. Der ist auch gar nicht mehr. Ist er noch gefahren damals?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, er ist nicht mehr angesprungen. Das
ist so lange her. Keine Ahnung.
Ewigkeiten her.
Ich glaube, der hat keine Leistung gehabt.
Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir den Tank dann runter gehabt. Und bei dem ist es so wie bei vielen Fahrzeugen: gehen die Bremsleitungen, die hinten für die Hinterachse links und rechts geht, über dem Tank entlang. Das heißt, man kann die in der Inspektion fast gar nicht, nie sehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch nie aufgefallen. Der Wagen war bei uns, glaube ich, nicht zur Inspektion gewesen, sondern ich glaube, der hat einfach nie eine Inspektion bekommen.
Ich weiß nicht.
Bei uns nur die großen mechanischen Arbeiten, zumindest ist das mein Eindruck gewesen. Und tatsächlich war die Bremsleitung so korrodiert, dass wir gesagt haben, damit fahren Sie nicht in Urlaub. Auch wenn es die letzte Fahrt ist, damit fahren Sie nicht in Urlaub. Wenn wir jetzt hingehen und da wirklich das Geld investieren und die Pumpe machen, damit sie nochmal in Urlaub fahren können, dann müssen sie jetzt noch ein bisschen mehr Geld einplanen, dass wir zumindest dieses kleine Teilstück an Bremsleitung ersetzen. Und das habe ich euch mal mitgebracht. Das war genau richtig. Hier kommt die Bremsleitung vorne vom Tank an, vom Hauptbremszylinder an, drückt die Bremsflüssigkeit dann hier durch die Stahlleitung durch, über ein Verbindungsstück, dann entsprechend...
Hydroaggregat.
Wie bitte?
Vom Hydroaggregat, nicht vom Hauptbremszylinder.
Der Robin muss mich korrigieren. Vom Hydroaggregat kommend, selbstverständlich. Es geht erst vom Hauptbremszylinder zum Hydroaggregat und dann wird es entsprechend unterverteilt. Na ja, muss man ja auch aufpassen, dass man alles richtig erzählt. Ne? Ja, ganz wichtig. Das Problem ist, dass die Leitungen mit der Zeit sich die Schutzschicht sich durchvibriert, durchoxidiert. Das heißt, die sind hier überall an den Stellen mit so Kunststoffhaltern an der Karosserie gelagert. Was passiert mit der Zeit? Zwischen die Kunststoffhalterung und die Lagerung setzt sich Salz, Sand, Rost entsteht dann dadurch, weil das die Leitungen vibrieren in der Zeit und dann geht die Schutzschicht durch. Und dann sieht man hier, haben wir es mal den Lack mal ein bisschen runtergeschliffen, wie die Oxidation halt tatsächlich bis auf die Leitung runtergeht. Und das Problem war jetzt gar nicht an dem ersichtlichen Teil, sondern es war tatsächlich an dem Teil überm Tank, also da, wo die Korrosion und die Feuchtigkeit auch die ganze Zeit steht. Da war die Leitung mit einem Gummischlauch nochmal zusätzlich gegen Vibration geschützt und die ist hier oben komplett weggefault. Also so viel Rost dran gewesen, dass man die Leitung hier, also wir haben sie jetzt noch nicht gebogen, nachdem ich sie demontiert hatte, war sie direkt undicht, aber man kann das hier relativ einfach sehen, oh, zack,
weg.
Zack, durchgebrochen. Wow. Also da haben wir jetzt noch eine Materialstärke vorher, so von ca. 1 mm. Hier haben wir jetzt noch 0,2, 0,3. Und das große Risiko ist einfach, wenn es ist alles wunderbar und wunderbar dicht. Jetzt fahren die Leute mit dem Fahrzeug auf der Autobahn, müssen eine Notbremsung machen und dann platzt die Leitung auf. Und das hinten links und hinten rechts. Und dann hat er auf den zwei beiden Bremskreisen keinen Druck mehr, muss dann relativ schnell zur Handbremse greifen und das funktioniert.
Vergiss es.
Das funktioniert in den meisten Fällen nicht mehr.
Reicht auch schon, wenn dir nur ein Kreis weggeht, wenn du auf die Bremse trittst, weil du dich erschreckst und das Pedal geht auf einmal runter, dann ist schon zu spät.
Also ist schon vorbei. Also hier kann man
nicht mehr zu spaßen.
Ganz gut sehen, wie dick die Leitung tatsächlich ist auf der einen Seite und so sieht es aus andersrum. Ich wechsle es noch mal ganz kurz für den Fokus.
Sonst so.
Und so.
Müssen wir mal gucken, wie die Technik das sonst hinkriegt.
Sonst
kommt noch mal ein Foto im Nachgang, wenn man das nicht sehen konnte.
Ja, wir haben die Leitung jetzt noch erneuert, das kleine Stückchen hier, weil, wie gesagt, die Kunden wollten mit dem Auto noch mal in Urlaub fahren. Die wollten wahrscheinlich für das neue Auto jetzt nicht direkt die Tausende von Kilometern drauf machen. Hier unten die nächste Stelle, die weggebrochen ist. Kann man hier so wirklich...
Scheiße!
Das ist echt krass, ne?
Da ist auch nichts mehr. Ne? Während die jetzt hier... haben wir mal eine Stelle, die etwas fester ist. Hier ist die etwas stabiler. Da muss ich tatsächlich schon viel, viel Kraft aufwenden, um die wirklich...
Die bricht halt nicht, ne?
Ja, sieht man
das. So, und die kann man noch schön biegen, ohne dass sie bricht. Das ist noch... Also das ist... Hier wäre es noch in Ordnung gewesen, hier nicht mehr. Und ja, war eine gute Entscheidung, das noch zu machen. Die sind auch jetzt schon auf dem Weg in Urlaub, hat alles geklappt, alles wunderbar, alles einwandfrei. Wollten wir euch einfach nur noch mal mit erzählen, weil wir hatten da tatsächlich gar nicht mehr die Zeit, das jetzt noch bei YouTube mitzunehmen. Bei YouTube auf dem Autodoktoren-Kanal. Wir haben es ja jetzt bei YouTube auf dem Fabocar-Kanal mitgenommen.
Es ist ja auch so mehr oder weniger durch, wir gucken noch mal, weil wenn man sowas auseinanderbaut, dann liegt der Tank unterm Auto, das Auto steht oben, da guckt man noch mal auf einmal so, oh, was ist das denn? Ist das so mehr oder weniger ins Auge gestochen und deswegen
ist man dann
zugekommen.
Ja. Aber so gammelig, wie das da hinten war, hat der Adnan schon gesagt, wir müssen hier eigentlich nochmal gucken. Also auch die Achse von oben haben wir nochmal abgestochen quasi, um sicherzugehen, dass denen jetzt nicht die Achse da hinten rausreißt. Weil auch das kann passieren, Bodenwelle irgendwo, bumm, liegt das Ding auf dem Boden. Und dann sagt er sich natürlich auch. Eigentlich war das Ziel gewesen, ihn davon abzuraten, ursprünglich. Also man muss da auch ganz klar sagen, das war keine wirtschaftliche Reparatur. Das Auto war... Der Motor, wie gesagt, super, aber der Rest von der Karosserie war es damals eigentlich schon.
Jo.
Aber die Leute wollten. War das
nicht auch der mit dem, wo die Motorhaube mit so einem Spanngurt festgemacht
hat? Ja, die Schürze vorne. Die hat er sich irgendwo mal abgerissen, dann hat er die einfach mit einer Kordel vorne festgebunden. Hält, brauchen wir nicht drüber reden. Sicherheitstechnisch hatte ich jetzt, ich sag mal, wenig, sah halt scheiße aus. Also hatte wenig zu beanstanden, sah halt scheiße aus. Und das hat sich, also allein die Pumpe hätte sich nicht gelohnt. Jetzt noch diese Reparatur zusätzlich hat sich auch nicht gelohnt. Aber er wollte mit dem Auto nochmal in Urlaub fahren. Hat schon eine Dachbox oben drauf und alles gehabt. Das Auto war schon vom Gefühl her zumindest gepackt. Zumindest hat der Robin sich fürchterlich geärgert, als er da hinten die Sitze dran rumgespielt hat. Mhm. Weil er musste das Auto fünfmal von links nach rechts verräumen. Passiert, ne? Erinnerst du dich an den Transporter? Frisch gepackt für den Urlaub, will gerade losfahren. Ja,
mit Kupplung.
Und kein Bremsdruck, kein Kupplungsdruck mehr, war das Pedal durch. Was willst du machen? Machst du nichts. Dann musst du halt kurzfristig agieren, ne?
Ja.
Kannst ja schlecht dann das Auto auf der Autobahn nochmal leerräumen.
Ja.
Oder halt auf der Straße. Ja. Gut, so viel dazu.
Adnan? Was haben wir noch, Adnan?
Da haben wir beim Alfa Romeo. Da bin ich mit dem Auto gefahren und also der Kunde erstmal, sage ich so, der Kundeaussage war Geräusch beim Fahren. Ja, und dann bin ich mit dem Auto gefahren, wenn du fährst, und dann hat er so angehört, so wie Antriebswelle, wie Dummlage, so hat er so Geräusch angehört.
Hauptsache beim Lenken.
Allem, ne? Genau, so vor Klackern, allem ne? Beim Lenken rechts, links und dann hörst du das. Irgendwas fliegen will, ne? Mhm. Und dann natürlich habe ich das Auto auf die Bühne und dann haben wir geguckt und ist tatsächlich die Dummlage kaputt gewesen. Mhm. Da habe ich auch die Dummlage auch hier und dann will ich auch euch zeigen, wie das ist. Dann ich habe die auch nicht aufgemacht, wollte ich auch mit euch zusammen aufmachen.
Mysteriös unterwegs. Wo ist das Ding?
Ich gehe mal schon mal hier holen. Achso, Josch geht Werkzeug holen.
Hat dann Teile. Stulle guckt verdutzt. Couch ist leer. Die ja, bei dir so?
Ach ja, du. Ja. Was immer so passiert, ne?
Ja.
Ah, so die Stulle hilft dir jetzt beim Schrauben. Da.
Pass auf, die sticht sich da gleich noch dran.
Ach, der Hund doch nicht. Der ist gestraßen und der kann das. Sie kann das, ne? Du kannst das Stulle.
Also die Dummlage, ne? Und dann sitzt hier die Feder und durch die Feder kommt auch das Stoßdämpfer und dann wird so von oben geschraubt. Ne?
Das sind die Schrauben, genau. Die man quasi, eben wenn man die Motorhaube aufmacht, vorne, links, rechts,
genau,
gut richtig. Sehen kann.
Also jetzt ne? Bei dem Fall ist nur eine Schraube.
Ja, normalerweise ne? Manchmal drei, ne?
Genau, normalerweise.
Wofür brauchen wir das, Dummlager?
Das ist auch beim Lenken.
Ja, erklär das den Leuten, die nicht wissen, was ein Dummlager ist, das wollte ich eigentlich damit sagen.
Ach so.
Wofür man das überhaupt braucht.
Ja, das ist auch beim Lenken rechts und links, damit man so, das ist auch so eine so eine Lager drin, so kleine Kugel. Und beim Fahren, dass man rechts und links lenkt, dass der auch
die Feder nicht springt.
Genau,
die Feder kannst, auch. Ne?
Ja. Ja. Und dass man merkt hier, da ist, kannst du auch nichts mehr drehen.
Wir kriegen Hausverbot. Normalerweise muss ich das drehen, oder was?
Ja, ja
normalerweise ja. Sollte das eigentlich ganz weich gehen. Guck mal, der ganze Boden ist schon wieder schmutzig. Und warum muss ich das drehen, wenn das so die Feder in Anführungszeichen oben hält?
Weil damit die Feder nicht springt. Die Feder ist ja unten verdrehsicher in dem Federbein drin. Also wenn du jetzt lenken würdest, dann würde sich, wenn das fest wäre, die Feder ja mitdrehen. Das heißt, dann macht er duck, 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 duck und fängt dann an, halt
zu springen. Und das gar nicht gedreht kriegen, wenn das Gewicht von dem
klar,
Auto
draufsteht. Nein, klar. Und das deswegen habe ich mich das gefragt. Ne?
Das auch durch auch Feuchtigkeit, ne, die da drin sammelt. Guck hier.
Ui.
Da sind auf jeden Fall, Kugeln sind noch da, ne?
Ja. Ja, aber komplett hinüber,
komplett,
oder?
Komplett verrostet durch das auch Feuchtigkeit drin.
Normalerweise sitzen die Kugeln hier in diesem...
In den hier.
Da sitzen, guck mal, da sind noch ein paar drin.
Ja.
Da, die sitzen da drin, das ist so eine Führung mit dabei. Und dann ist das natürlich alles eigentlich mit Fett voll, ne?
Genau, richtig. Auch da ist der Fett. Jetzt ist bei dem alles getrocknet. Hitze. Feuchtigkeit, Rost.
Fast wie mit der Antriebswelle, ne?
Mhm. Da haben wir Probleme mit Feuchtigkeit.
Ja.
Also das war mein Fall nach dem
Ding gewechselt. Ja, kein Wunder, dass das Geräusch
macht. Ja.
Aber das war so starker Geräusch. Also richtig,
du hast schon das Gefühl, also, das Auto fällt bald auseinander.
Genau.
Und dann das ist sowieso krass, ja.
Ja, und dann, also du denkst nicht mal, dass die Dummlage ist.
Das überträgt sich ja auch, gerade wenn es an die Karosse festgeschraubt ist. Ne? Genau. Oder wenn du mal irgendwie, du kannst ja auch ein Liedchen von singen, wenn du mal irgendwo gegenfährst mit dem Auto. Ja. Ne? Auch nur leicht, was das ein Geräusch durch das ganze Auto gibt. Ja. Und dann denkst du, die Karre ist komplett Kernschrott. Ja.
Was wolltest du mir jetzt gerade sagen?
Dass du des Öfteren schon mal was angeeckt hast.
Ich?
Du.
Ich?
Du.
Sag einfach.
Ich sehe doch nichts.
Sag einfach.
Nur die Wahrheit.
Lüge. Lüge.
Lüge, Lüge, Lüge. Ich und Josh morgen so, ich mache so und nochmal so.
Unfall.
Ja, auf ich mache genau, das immer gut, so auch wenn man mal nur leicht Unfall. Irgendwo drauf fährt. Und wenn du dann solche Geräusche natürlich hast, ja. Gerade wenn da noch Druck hinter ist, das hört sich gruselig an.
Also jeder, der mal irgendwo angeeckt
ist, der gerollt und das ist so weggeflogen, das Auto. Ich sag, ja, ist halt, ja, liegt dann eben anderthalb ist Tonnen. Halt so, ne?
Oder auch wenn du mal einen Bordstein hochfährst und der Stoßdämpfer mal in seinen ja. Endanschlag reinknallt. Ne? Was das für Knall gibt, ist
ja,
schon...
Das kommt auch gut durch. Ja.
Ich habe letzte Woche ein Auto vom Lackierer geholt und dann ist nur, die haben die anscheinend die Radhausscheinverkleidung nicht richtig festgemacht oder einfach vergessen festzumachen und ich fahre die Straße hoch und dann denke mir so, ich habe sofort gehört, dass es die Radhausscheinverkleidung ist, weil das Geräusch kennt man halt irgendwann, dass man das so ein bisschen, dass es nichts Schlimmes ist. Ich denke als Kunde, ey,
kriegst du Panik, klar.
Ich hatte rechts rangefahren, habe irgendwas reingesteckt, ich glaube einen kleinen Ast oder sowas und dann zur Firma gefahren und dann halt.
MacGyver.
Guck mal.
Richtiger Fuchs.
Der sollte mal anfangen, in der Werkstatt zu arbeiten.
Ja.
Aber wer macht dann Büro? Okay, ist egal. Machen wir nicht.
Der macht auch bei
der direkt nach Feierabend.
Ja.
Am gute Wochenende.
Idee. Ja, mit, wie mit deinem, Subwoofer, den du jetzt nachgerüstet hast. Das Auto ist jetzt nicht nur klein.
Willst du das thematisieren?
Ja, will ich.
Das Auto klingt jetzt wie, als ob ich... Ich möchte nicht sagen, wonach das klingt. Es klingt wie, als ob ich vor kurzem Geld bekommen habe und das Geld nicht in ein gutes Auto investiert hätte, sondern in eine Anlage. Fairerweise, macht es so sehr viel mehr Spaß, damit umherzufahren. Aber ich muss sagen, an der Ampel mache ich die Anlage oft leiser, weil ich mir denke,
muss ich ein bisschen leiser machen.
Das Problem ist, das Auto ist so schlecht isoliert, das hört sich laut, draußen genauso laut an wie drinnen. Beziehungsweise hört sich an wie so eine leere Blechdose.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Aber eigentlich ist das ein Auto für nachts, muss man sagen, wegen der Beleuchtung. Naja, weiter.
Die Innenraumbeleuchtung,
Robin, unter Bodenbeleuchtung.
Ja, ich habe, wie der Josch das gerade schon so schön angeteasert hat, hier einen Filter, der in dem Haldex.
Ich dachte, das wäre Müll. Ich habe mich gefragt, was da liegt.
Ach so, nein.
Ich dachte, das hat jemand liegen lassen.
Dann hör jetzt schön zu, pass auf, dann kannst du was lernen, was dann mich ist.
Weil du musst das den Leuten ja erklären am Telefon.
Genau, und das ist nicht das Raum fürs Messgerät.
Wenn mich jemand sowas fragt, dann sage ich, ich hole dir eine Robin.
Auf jeden Fall ist das ein Filter im Haldex-Getriebe oder in der Haldex-Kupplung bei VW-Fahrzeugen, Audi, Seat, Skoda. Haldex-Kupplung ist ja dafür da, um die Kraft zwischen Hinterachse und dem Antriebsstrang herzustellen. Das heißt, das ist ein Getriebe, was variabel die Zuschaltung der Achse regeln kann.
Nur bei Allradfahrzeugen.
Nur bei Allradfahrzeugen, danke. Oder Formotion, wie man das bei VW schimpft und Quadro bei Audi. Das ist ein spezielles Getriebe, was eine spezielle Funktion hat. Und da ist ein Öl drin, was die Verstärkung realisiert. Und das wird elektrisch über eine Pumpe angesteuert, das Ganze. Und das unterliegt einem Wechselintervall. Und der Hersteller schreibt vor, dass nur dieses Öl gewechselt werden muss. Und jetzt hat sich aber in der praktischen Erfahrung gezeigt, dass es durchaus Sinn macht, den Filter und die Pumpe einmal auszubauen, weil die Pumpe sitzt praktisch auf der anderen Seite und dann sitzt der Filter da so vor und das, was die Pumpe ansaugt, wird logischerweise durch den Filter gezogen, dass kein Dreck reinkommt. Und dieses Öl hat einen Wechselintervall von 3 Jahren oder 120.000 Kilometern, meine ich. Und gerade diese 3 Jahre sind super, super wichtig, weil dieses Öl in seine Bestandteile zerfällt. Das fängt so an zu flocken, ähnlich wie Diesel, der extrem kalt ist. Auch wenn man das in einer Ecke stehen hat im Lager und das aufmacht und überlagert ist, dann ist das Öl einfach um. Dann bilden sich da so richtig starke Ablagerungen drin.
Wie aus Olivenöl oder was?
Genau so sieht das aus. Mhm. Und das klumpt halt richtig. Und deswegen ist es eigentlich ein Muss, dass diese Pumpe mit ausgebaut wird. Und dieses Sieb gibt es im Zubehör einzeln, vom Hersteller nicht. Da gibt es nur die ganze Pumpe. Also im Zubehör kriegt man das gekauft. Und dass man das mit ausbaut, sauber macht und diesen ganzen Dreck, der sich hier dann sammelt, ne? Auf jeden Fall ausspült. Ich weiß nicht, ob ihr das drauf kriegt, ansonsten machen wir da gleich auch nochmal ein Foto von, dass man das auf jeden Fall mal sieht. Das können wir nur raten, achtet darauf, wenn ihr einen Haldex-Ölwechsel macht, dass nicht nur das Öl gewechselt wird, sondern dass die Pumpe auf jeden Fall mit rauskommt und dass alles sauber gemacht wird. Auch das Gehäuse, was im Getriebe drin ist, das haben wir schon so krass erlebt.
Es bleibt halt immer ein bisschen,
dass sich das mit, richtig da reinkleidet.
Genau, es bleibt halt auch immer ein bisschen mit zurück, weil die Pumpe sitzt weil die jetzt keinen Ansaugschlauch hat, der da reingeht, oder keinen Ansaugstutzen, wie man das von der Ölpumpe kennt, sitzt die halt am tiefsten Punkt bei diesen Standard-Haldex-Getrieben. Das heißt, sie sitzt irgendwo unten und der ganze Rotz setzt sich natürlich halt, weil Schwebstoffe sind, auch unten ab. Das heißt, es bleibt immer was vor der Pumpe hängen. Wenn man die Pumpe nicht ausbaut, kriegt man auch nicht 100% von dem Öl raus, sondern immer nur so 90-95%.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Und bei diesen 5% bleibt halt dann immer noch mal diese Rückstände mit dabei. Und wir haben es jetzt halt erlebt, bei diversen Fahrzeugen, auch, mach jetzt hier nicht die Möbel schmutzig, bei diversen Fahrzeugen, die auch das Intervall tatsächlich eingehalten haben, dass irgendwo im höheren Laufleistungsbereich, so um die 200.000 rum, dann teilweise halt Fehlerspeichereinträge im System drin waren, in dem Steuergerät für die Haldex-Kupplung, dass halt kein Öldruck sauber aufgebaut werden kann oder halt da tatsächlich ein Schaltfehler halt entsteht.
Die Pumpe nichts durch, ne? Und das ist wirklich so extrem.
Wie hat der Wagen gelaufen, weißt du
das noch? 100. Das war jetzt nicht, das war jetzt 100.000, das war der zweite Wechsel.
Zweite Wechsel.
Wir hatten beim letzten Mal schon einen Wechsel gemacht.
Wir hatten letztens bei dem Arthur drüber gesprochen von Karos Eltern.
Das war jetzt wesentlich besser, aber beim ersten Mal war es ganz schön.
Dass ich mich da nicht auf die Werte verlassen soll, die VW da vorgibt, weil...
das lohnt sich nicht.
Das macht absolut keinen Sinn und vor allem ist es nicht viel teurer.
Das erinnerst du nicht viel an den Skoda, wo wir die Motorüberholung hatten? Der VW oder Skoda, einer von beiden, der hat eine Motorüberholung gesagt, der hatte kurz vorher ist ihm das Haldex-Getriebe hinten auseinandergeflogen. Da hat das Ding hat dann blockiert. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ist das komplette Ding aufgerissen, das Gehäuse. Man muss ein komplett neues Haldex-Getriebe haben.
Ja, da ist ja auch meistens noch das Diff hinten mit drin. Also du kriegst es meistens ja gar nicht einzeln. Ja. Das ist die komplette Antriebseinheit oder das komplette Antriebsstück von der Hinterachse. Und das kostet richtig Geld und das ist einfach nicht wert.
Ja gut, ich meine, für das, was es leistet, ist wahrscheinlich, also ne, richtig und Geld ist...
Wie oft hatten wir schon Probleme, dass die nicht mehr sauber getrennt hat, ne? Und dann teilweise halt bei starken Kurvenfahrten, wenn die Vorderachse von der Hinterachse getrennt werden muss, vom Antriebsstrang her, dass dann angefangen hat, die Hinterachse zu springen. Also so tschuk, 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 tschuk gemacht, weil tschuk, einfach... Tschuk,
richtiges Knallen durchs ganze Auto.
Ja, weil, ja genau, weil halt einfach zu viel Schlupf auf den Reifen hinten drauf ganz war. Genau. Und das Haldex-Getriebe ist dann Schrott, ne? Nur weil Wechsel nicht eingehalten. Klar, kostet natürlich Geld. Ne? Also das Öl kostet, ich glaube, ein Fuffi, die 800 Milliliter, die das Ding sind. Das Sieb kostet auch nochmal 50 Euro. Dann hat man ungefähr eine halbe Stunde Arbeit. Dann hat man nochmal eine halbe Stunde Arbeit für Pumpe ausbauen, alles säubern, wieder zusammenbauen, füllen, runter, beziehungsweise auf der Bühne einmal die Reifen durchdrehen lassen, die Pumpe einmal anfahren, dass der einmal wieder auch Öl ansaugt und entlüftet ist. Dann muss man nochmal den Füllstand kontrollieren. Das kostet 200, 250 Euro, aber... hat halt auch ein Allrad und das Allradsystem muss gepflegt werden, weil ansonsten entstehen zu hohe Kosten.
Du kannst es vor allem sonst lassen, also wenn du es nicht komplett machst, dann brauchst du gar keinen Wechsel machen, richtig, weil das setzt sich eh zu.
Wird die Pumpe elektrisch angetrieben oder durch die Antriebsbewegung?
Elektrisch.
Okay.
Elektrisch ist sie regelbar und zieht dann natürlich auch, je mehr Drehzahl die kriegt, mehr Öl an und stellt dann halt, darüber ist so eine spezielle Verstellung.
Wenn die Pumpe kaputt geht, die Pumpe kostet, glaube ich, 300 plus Mehrwertsteuer.
Ja, so die Richtung liegt die.
Das ist schweineteuer.
Ja, vor allen Dingen.
Für nichts und wieder nichts.
Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, wenn da was richtig im Eimer geht, dann hat man ja theoretisch auch die Antriebswellen, Hinterachse, dann gehen auch vielleicht auch kaputt, oder? Die Verzahnung oder sowas, wenn das
jetzt erstmal nicht, außer du fährst immer weiter und hast dann halt Schläge, die sich übertragen auf den Antriebsstrang, aber erstmal würde ich sagen, bist du damit dabei, wenn du das dann machst. Ja. Eigentlich auch relativ robust und läuft auch eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ja. Also Allradsystem VW, wirklich genial. Wesentlich besser als X-Drive von BMW, muss ich sagen. Also die Verteilergetriebe, die da drin sind, ist ein anderer Aufbau.
Ich glaube, die können ja auch ein Stück weit noch ein bisschen mehr. Ich glaube, X-Drive ist halt, glaube ich, auch, werden die nicht auch irgendwie anders angetrieben? Also deswegen auch X-Drive oder sowas? Ich dachte, die hätten immer was erzählt, dass das ganz besonders ist, wie sie das gebaut haben. Nö, also vom Prinzip nur das Gleiche.
Okay. Ja. Ist nur ein komplett anderer Aufbau halt drin. Also das ist wirklich... ein dynamisch regelnder Allradantrieb, der halt nicht über eine normale Kupplung funktioniert. Und bei BMW ist das halt so, da ist eine Kupplung drin und die kuppelt dann halt die Vorderachse an den Hauptstrang mit dran. Und das ist einfach anders aufgebaut. Ne? Und das unterliegt einem ganz anderen Verschleiß. Und ja, da kann man auch meistens gar keinen Wechsel mehr dran machen. Das ist gibt's nur eine Einfüllschraube, wo du kontrollieren kannst, wie viel Öl da reingeht. Also
aber
bei
es
den
gibt
BMWs
ja so Umbausätze, da bohrst du dann mit einem Bohrer unten rein, bohrst ja eine eigene Ölablassschraube, damit du das Öl wechseln kannst. Weil ansonsten musst du es immer ausbauen, ne?
Mhm. Ja.
Und wie oft haben wir da, und das ist noch teurer, glaube ich, als das bei VW, ne? Das, ja. das Verteilergetriebe bei BMW.
Ja.
Das ist auch ein Riesenklumpen.
Das ist ein Riesen, und vor allem auch richtig Arbeit, ne?
Ja.
Ja.
Ärgerlich.
Ja, Auszug in die Allradtechnik.
Von dem Allradantrieb kommen wir zum Getriebe, nämlich zu unserem Mythos für die heutige Folge. Automatikgetriebe sind heftige Spritschlucker verglichen mit Schaltgetriebe.
Nein.
Mm-mm. War mal so,
also quasi bei älteren Getrieben, die anders, ja, ne? Gut, dass ich dich jetzt gefragt habe, ne? Einen Schluck trinken?
Also vor allem die modernen Automatikgetriebe sind ja zu 80% würde ich sagen, inzwischen eigentlich automatisierte Schaltgetriebe, also DSG-Getriebe. Diese Standardautomatik, also wie man es kennt mit Wandler und Kupplung und sowas, gibt es eigentlich nur noch in den hochpreisigen Fahrzeugen. Also gerade alles, was so Mittelklasse unterwegs ist, VW, glaube ich, gar keine Wandler mehr, außer im Tiguan. Gibt es den Tiguan noch? Nee, nee, gibt es gar nicht mehr, ne?
Ich meine nicht.
Touareg gibt es
noch. Touareg gibt es noch.
Touareg gibt es noch Wandler.
A6
Wandlerautomatik.
Dann also ab bei A6, ne?
Ja, genau. Aufwärts, aber ansonsten hast du eigentlich immer inzwischen DSG-Getriebe drin, ne?
Ja.
Auch in unserem Corsa?
Wahrscheinlich, auch ein DSG-Getriebe
drin. Sicherheit.
Ja. Ziemlich sicher.
BMW hat noch relativ viel Wandler. Ja. Die haben eigentlich noch alle Wandlerautomatik.
BMW hat noch kein DSG. Okay,
doch, die haben auch DSG.
In den Zweiern jetzt, ne?
In der Mini-Plattform, ne? Sozusagen. Ne?
Ja.
Da ist DSG drin. Ja, aber ansonsten haben die noch
Wandler. Aber selbst die sind nicht mehr Spritschlucker, sondern im Gegenteil.
Im Gegenteil, würde ich auch sagen.
Die sind inzwischen eher so, dass die durch die Optimierung der Schaltvorgänge Sprit sparen.
Und das, was den Spritschluck-Effekt hervorgerufen hat, ist ja der Wandler gewesen. Also kann man sich ja ganz einfach erklärt vorstellen, wie so ein Schiffspropeller, der antreibt, das Öl in Wallung bringt und auf der anderen Seite sitzt nochmal ein Propeller, nur anders geformt, der dann die Wallung entgegennimmt oder den Volumenstrom entgegennimmt. Und dadurch, dass das Öl halt gepumpt werden muss,
bis dann irgendwann mal eine Antriebskraft erzeugt wurde, war halt schon relativ halt viel
verpufft. Ne? Und dann war ja auch bei den Alten immer so und erst dann ging der ab. Ne? Golf 2 Automatik, die Alten, das war da noch so. Ne? Aber bei den heutigen Automatikgetrieben würde ich es tatsächlich eher anders sagen.
Bei den Smarts, also einer Halbautomatik, die schlucken schlicht auf etwas mehr
Spritze. Das ist eigentlich auch ein Schaltgetriebe.
Genau,
das ist noch nicht mal.
Kein DSG, einfach
das
nur
ist ein selbstschaltendes Getriebe.
Ja. Weil ich finde, die schalten auch immer gefühlt relativ spät.
Ja.
Aber wahrscheinlich von dem kleinen Motor eher.
Ne? Und dann hast du ja, da wollte ich noch gerade drauf hinaus, bei den neuen Getrieben, also Automatikgetrieben, ja auch eine Wandlerüberbrückungskupplung drin, die den Wandler rauskuppelt und raus durchbrückt. Wenn du diese Drehmomentverstärkung nicht brauchst und dieses Wandeln in dem Moment, wenn du normal fährst, nicht großartig beschleunigst, dann mach die zu und brückt halt die Verluste von dem Wandler weg, dass du das halt nicht mehr hast.
Und was du bei vielen modernen halt hast, ist den Schubbetrieb halt wirklich auch dann zu haben. Das heißt, die gehen wirklich hin und nehmen dann halt die Einspritzung weg. Das war halt früher nicht so gang und gäbe, glaube ich, bis 2000. Erst als die ersten cut-geregelten Fahrzeuge dann auch wirklich dauerhaft auf dem Markt waren, konnte man sich halt auch nicht mehr erlauben, dass so viel Sprit mit reingespritzt wurde. Das heißt, du hast heutzutage eine Schubabschaltung, das heißt, in dem Moment, wo du vom Gas gehst, der Motor noch eingekuppelt ist ins Getriebe, wird halt die Bewegungsenergie benutzt, um den Motor zu drehen. Das heißt, der schaltet dann die Zylinder weg, die Einspritzung. Das war früher auch nicht der Fall.
Das hast du beim Schalter ja aber auch, das ist ja jetzt nicht Schalter.
Ja doch, Automatik. Aber wenn du beim Schalter die meisten...
Das ist früher nicht so war und früher, dass er immer noch Sprit gebraucht hat.
Ach so,
okay. Da ist das dann halt weitergemacht worden zu großen Teilen, gerade bei so einer mechanischen Einspritzung. Da war das dann einfach, da wurde zwar die Regelstange dann zurückgezogen, aber trotzdem noch ein bisschen was weitergemacht.
Was hat mein Move eigentlich für ein Getriebe drin?
Schalter oder nicht? Das
ist eine Automatik.
Das wird eine Wandler sein.
Wandlerautomatik.
Eine Wandlerautomatik.
Tatsächlich, bei dem ist ganz spannend, wenn ich an der Ampel stehe, ich schalte den immer eher neutral, weil ich habe das Gefühl, dass wenn ich den im D habe, dann hat er eine höhere Drehzahl auch. Aber ich finde, dann wirkt der so, als ob der gar nicht auskuppelt in irgendeiner Form.
Nein, tut er ja auch nicht, weil der Wandler ja permanent antreibt.
Ach so, okay. Aber
jetzt einfach mit der Bremse fest.
Also genau, aber dann
der ist läuft immer
wahrscheinlich
gegen
fürs Getriebe besser, in neutral zu schalten, oder? Ja. Oh gut, kommen wir von einem sehr spezifischen Thema zum nächsten.
Also was du nicht machen solltest, ist so eine Todsünde beim Automatikgetriebe, wenn du jetzt am Berg stehst, also im Hang stehst, den nicht mit der Bremse festzuhalten, sondern in dem Wandler laufen zu lassen, weil dann wird das natürlich extrem heiß da drin. Und je nachdem, wie die abgestimmt sind, weil die Gänge werden geschaltet durch verschiedene Kupplungen, die aneinander geklemmt werden und dann als ans Getriebe gebremst werden. Da sind so Planetenradsätze drin und je nachdem, was du aneinander kuppelst, hast du eine andere Übersetzung. Und je nachdem, wie du gerade im Anfahrmoment bist, beim DSG sowieso ganz, ganz schlimm, hast du da so eine Temperaturentwicklung drin, das ist nicht gut, das sollte man nicht machen. Ne? Also immer mit der Bremse festhalten, das Auto. Nicht auf der Fahrstufe stehen lassen.
Ja. Ja, man lernt nicht aus, ne?
Sowieso nicht. Ja, hast
du
noch was?
Feierabend? Nein.
Noch ich habe natürlich noch den Fahrburger Fall der Woche.
Ja, wollte gerade sagen.
Das Highlight. Also für mich zumindest, weil ich mich euch Fragen stellen kann und ihr...
Du weißt es schon,
ne? Ihr könnt euch nur blamieren eigentlich. Wir haben ein Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell. Baujahr 2009 bis 2016. Motorcode OM651.924.
Super.
150 kW, 250 CDI BlueTEC. Genau. 150 kW, habe ich schon gesagt. Genau, Automatikgetriebe. Schlüsselnummer braucht ihr nicht. Und da geht es um Folgendes. Dieseldruckproblem. Hallo ihr Lieben, ich komme ja aus dem Stahlbereich Stahlbaukarosserie. Ich habe mir jetzt aber ein Fahrzeug gekauft, mega billig mit angeblichem Dreiklappenschaden. Da kriegen wir schon mal Bauchschmerzen. Ne? Mhm. Dann kam raus, dass die Ansaugspinne bei Mercedes vor 25.000 Kilometern gemacht wurde. Dann wurde aber festgestellt, dass der DPF voll ist. Rußsättigung 290%, also neu. Nur bei der Probefahrt gemerkt, dass der Raildruck zusammenbricht. Es kam zwischendrin raus, 2017 zwei Totalschäden und der Kilometerstand von 279.000 stimmt nicht, sondern 579.000 wurden ausgelesen. Wie würdet ihr jetzt vorgehen? Mein Plan war, die Kraftstoff-Vorförderpumpe zu tauschen oder eher die Hochdruckpumpe, Fragezeichen. Genau, und da haben wir noch ein kleines Video dabei. Das spiele ich euch mal ab.
Istwert-Auslese aus dem Steuergerät. Original Sentry. Kraftstoff. Raildruck. 130 bar,
das ist viel zu wenig.
Raildruckschwankung, was?
Also 100 bar Raildruck ist irgendwie
ein bisschen zu wenig. Ja, ist viel zu wenig. Ist ja beim Starten schon fast mehr.
Ja.
So, also die Frage. Hat er da auch den Vorförderdruck irgendwo?
Nee. Genau, und da war jetzt wie gesagt die Frage, eher die Kraftstoff-Vorförderpumpe zu tauschen oder eher die Hochdruckpumpe?
Hochdruckpumpe zu tauschen bei dem Auto. Kannst du dich auch einfach begraben gehen? Das ist eine absolute
Spaßarbeit.
Tolle Arbeit. Der Adnan kann davon ein Lied singen. Ich glaube, das hast du einmal gemacht, ne? OM 651. Ja, das sitzt unter der Ansaugbrücke. Das ist richtig beschissen, da ranzukommen. Also es ist wirklich kacke, auch an das Mengenregelventil auf der Pumpe. Aber ich würde jetzt gar nicht da jetzt erstmal groß ansetzen, sondern ich würde erstmal andere Prüfarbeiten einleiten, wenn ich ehrlich bin.
Genau, dass der nicht ich bin auch drin hat.
Okay.
Das und man macht jetzt nicht einfach irgendwie mal so eine Pumpe neu. Das heißt, man.
Weder die eine noch die andere.
Richtig. Man misst erstmal Vorförderdruck. Ist der überhaupt da? Das ist das Erste, was wir brauchen, weil wenn die Hochdruck. Also, es ist ja so aufgebaut: wir haben den Tank hinten, da sitzt eine Elektropumpe drin, die so, ich sag mal, beim Diesel 1 bis 4, 5 bar macht, je nachdem, was wir so haben. Pumpt das Ganze nach vorne zur Hochdruckpumpe.
Die zum Hochdruckpumpe, Filter.
Ja, einfach erklärt, habe ich ja gesagt. Zur Hochdruckpumpe. Die Hochdruckpumpe verdichtet das beim Diesel auf 2.500 bar. Ja? So, und wenn die Hochdruckpumpe vorne keinen Diesel bekommt, weil die hintere ausgefallen ist, dann kann die logischerweise nichts machen. Also müssen wir erstmal gucken, funktioniert die Intankpumpe, wenn der Fehler auftritt und haben wir da eine Vorförderung. Ist das der Fall, geht das dann halt weiter. Deswegen kann man da nicht einfach sagen,
Vor allem ist das bei dem ja noch ein bisschen anders gestaltet. Je nachdem, welches Modell, in welchem Baujahr der ist, gibt es da ganz wilde Geschichten, wie das Kraftstoffsystem zusammengebaut ist. Da hast du nämlich eine Leitung, die vom Tank geht zum Kraftstofffilter, vom Kraftstofffilter runter zur Pumpe, vom Pumpe zum Rail, vom Rail zu den Injektoren, gleichzeitig aber auch ein Rücklauf vom Rail, der mit dem Rücklauf von den Injektoren wieder in den Vorlauf geht, von dem Filter. Da ist noch so ein Adaptionsventil mit dabei. Das ist bescheiden zusammengebaut bei dem Motor. Also gibt es welche so und welche so. Als erstes auf jeden Fall Kraftstoff-Vorförderdruck prüfen, Ansteuerung prüfen vom Mengenregelventil. Hat der oben, ich meine, der hat oben ein Raildruckregelventil noch am Rail selber.
Mal kurz,
ne?
Erklären vielleicht, was der Raildruck ist.
der Kraftstoffdruck im Kraftstoffreservoir, im Kraftstoffspeicher. Also quasi das, was die...
Okay, das Rail ist quasi die Verteilerleiste für den Kraftstoff.
Genau.
Das heißt, es wird dann quasi
die Hochdruckpumpe
nicht... Die Hochdruckpumpe pumpt einzeln den
Druck da rein.
Ja, genau.
Okay. Und jeder Injektor, jeder einzelne Zylinder hat ja einen Injektor, nimmt sich das aus dem Rail raus, was er gerade zum Einspritzen braucht. Das ist der Vorrat sozusagen.
So, und jetzt muss man da aufpassen, weil es kann durchaus sein, dass die Kraftstoffpumpe genügend Kraftstoff erzeugt, aber zum Beispiel aufgrund einer Undichtigkeit vom Raildruckregelventil, das heißt das Ventil, was den Druck im Rail nochmal regelt, oder von einem Injektor kann der Druck so weit abkacken, dass du gar keine Chance mehr hast, genug Kraftstoffdruck aufzubauen, um eine saubere Einspritzung hinzubekommen. 100 Bar, viel zu wenig.
Läuft der eigentlich fast gar nicht
mehr eigentlich, mit. Eigentlich läuft der, wenn der jetzt anspringt und du dann beschleunigst und der dann keine Leistung hat.
Ich glaube, in dem Video war es nicht so ganz so gut zu erkennen, ob der Wagen jetzt läuft im Moment oder ob der, also was.
Ich habe das Gefühl gehabt, die waren damit am Fahren.
Fährt, würde ich auch sagen, ja.
Ja, ich fand jetzt ein bisschen, weil man hat richtig die Wette so schlecht gesehen.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der jetzt gerade am Fahren ist und der startet im Leerlauf einwandfrei und beim Beschleunigen hat er dann nicht mehr genug Leistung, würde ich jetzt tatsächlich
eher... Würde ich auf ein Regelventil tippen.
Regelventil? Ich würde Vorförderpumpe sagen.
Ich würde auf ein Regelventil tippen.
Also wenn beim... Die Frage ist auch beim Warm oder beim Kalt.
Mhm. Stimmt.
Ein bisschen undurchsichtig.
Es ist ein reines, jetzt von hier aus wie immer ein reines Ratespiel, auch wenn man, weil es ja auch mal auch so blöd ist, wenn man sich das so vor die Nase hält, ne? Und ratet mal. Du willst,
was sagst Pumpe
du? Pumpe hinten wirklich, Tank.
Wenn
du auch Kraftstoffpumpe
im Tank, ne? Dann müsste der auch eigentlich ausgehen.
Tatsächlich hat jemand geschrieben, hast du schon mal die Injektoren überprüft bei der Laufleistung? Und es waren die Injektoren.
Ja, also das, was ich gerade gesagt habe.
Genau, ne? Das, was ich wollte. Du hast dich aber selber wieder rausgeredet aus der Situation. Ich dachte mir immer nur so, ja, das ist schon guter.
Ja,
also genau das, was die beiden gesagt haben, oder die drei gesagt haben, nicht einfach tauschen, nachprüfen. Man kann das alles rausfinden.
Auf jeden Fall.
Bei Injektoren ist es so, dass wir die selber zum Beispiel zum Prüfen wegschicken, weil es da Firmen dafür gibt, die da ja unfassbar, weil so eine Dieselprüf- oder eine Injektorenprüfstraße unfassbar teuer ist, unfassbar viel Einstellungsarbeiten hat und sowas. Deswegen muss das selber einfach nicht
möglich sein. Aber man kann diesen Fehler tatsächlich auch prüfen, ohne dass wir die wegschicken.
Genau.
Über die nicht Parameter würde es eventuell funktionieren, über die Leerlauf-Ruhe-Regelung, glaube ich aber nicht dran. Tatsächlich eher darüber, dass man die Leckölmenge misst. Das heißt, das, was der Injektor braucht zum Steuern von der Einspritzung, ist ein bisschen kompliziert. Wir haben ein Magnetventil, das öffnet den Druckbereich. Dadurch haben wir unten an der Düse mehr Druck anliegen als im Rückhaltebereich. Dadurch öffnet die Feder und dieses Lecköl, was wir beim Öffnen von dem Rücklaufbereich nach außen abgeben, das ist quasi dann die Steuermenge, mit der Injektor dann arbeitet. Und dieses Magnetventil arbeitet auf eine kleine Feder und die arbeitet auf eine kleine Kugel und die arbeitet sich in so einem Sitz ein mit der Zeit und dann wird das undicht. Und dann kann halt nicht mehr genug Hochdruck erzeugt werden und der geht permanent in den Rücklauf rein. Und dann kann man das identifizieren, indem man die alle vier miteinander vergleicht und die Menge misst untereinander.
Und dadurch stimmt dann der Raildruck nicht, weil die ganze Zeit der Druck verloren geht.
Die haben die uns erschrocken damals, wie wir das prüfen wollten.
Stimmt, ja, genau.
Das heißt, der funktioniert auch, wenn der nicht so perfekt einspritzt, halt nicht gut, aber funktioniert ein bisschen, ne?
Ich frage mich trotzdem, wie er mit 100 Bar angesprungen ist, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ist ja während der Fahrt passiert. Wenn er einmal läuft, kann das schon sein, dass er damit
schlecht läuft. Das große Problem ist aber, bei 579.000 Kilometern verlassen wir auch den Bereich von Sachen, die wir...
Wirtschaftlichkeit, Zerro, ne? Das Auto hat seinen Dienst getan.
Billig geschossen, ne?
Und was bei solchen Injektoren auch immer ganz wichtig ist, nicht das Ventil, der Josh hat das gerade schon mal erklärt, nicht das Ventil öffnet, sondern das ist... Der Kraftstoffdruck öffnet letztendlich, dass die Nadel, weil 2.500 Bar hältst du nicht mit einem Magnetventil fest. Ne? Und da ist eine Übersetzung mit Verstärkung drin. Wenn du noch Piezo-Injektoren dazukommen, ist da noch ein Servoverstärker mit drauf.
Hydraulischer Koppler. Hat ein Übersetzungsverhältnis.
Ist mechanisch sehr, sehr aufwendig gearbeitet, extreme Drücke hinter. Und das sind Bohrungen.
Nein.
Bohrungen, die wirklich klein sind und wenn da Dreck, irgendein Kram reinkommt, mechanischer Abrieb, ist direkt Feierabend. Ja, das ist dazu zu sagen.
Apropos Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben es schon wieder geschafft. Wir haben die Zeit wieder rumgebracht. Wirklich, hat mir wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Wir müssen echt immer aufpassen, dass wir keine 2 Stunden am Stück quatschen, weil es so viel Spaß macht. Gute Kollegen eben, ne? Guter Moderator, was wir machen. bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
bitte alles in die Kommentare schreiben, was euch interessiert.
Macht es gut, bleibt
Fragen,
gesund,
Anregungen,
schaltet schön ein, ne? Guckt fleißig.
Wenn ihr eine 2-Stunden-Folge wollt, gerne, ne? Freut sich die Redaktion.
Oder ein Live-Podcast,
das können wir auch mal machen. Naja, tschüss.
Tschüss.
Wieder alles in die Kommentare schreiben, was euch interessiert.
Macht es gut, bleibt
Fragen,
gesund,
Anregungen,
schaltet schön ein,
ne?
Guckt fleißig.
Wenn ihr eine 2-Stunden-Folge wollt, gerne, ne? Freut sich die Redaktion.
Oder ein Live-Podcast, das können wir auch mal machen.
Naja, tschüss.
Tschüss.